Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen, meine Lieben. Schön, heute Morgen hier zu sein und über die Psalmen zu predigen. Vorab eine Frage: Wer guckt denn auch gerne so richtig gute Filme? Also ich mache das sehr, sehr gerne in meiner Freizeit. Ich gucke wirklich sehr, sehr gute Filme, sehr gerne. Und ein so ein richtig guter Film ist meiner Meinung nach Herr der Ringe. Ja, da kannst du von halten, was du willst. Aber ich glaube, Herr der Ringe ist wirklich ein richtig guter Film, der richtig gut umgesetzt und auch verfilmt wurde. Ja? Und in dem letzten Teil von Herr der Ringe, da geht es wie in jedem guten Film, ja, da kämpft Gut gegen Böse. Ja? Die Menschen gegen den bösen Herrscher Sauron. Und sind sie jetzt gerade so hinter so einer Schlacht, ja? Die haben sie zwar gewonnen, aber das Heer von Sauron ist so mega groß, dass sie immer noch nicht gesiegt haben. Ja? Also ziehen sie mit den restlichen Leuten, die sie haben, und wollen jetzt praktisch dieses böse Heer besiegen. Ja? Und was dann passiert, das sehen wir jetzt in einem ganz kurzen Clip. Das war's schon. Menschen, Brüder, in euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Ich habe hier nochmal das Bild mitgebracht, um das nochmal zu veranschaulichen. Also die Guten sind die in der Mitte, ja, die ungefähr 500. Und alle drumherum, das sind die Bösen. Und wenn ich in dieser Situation wäre, ich glaube, ich würde auch verzagen. Ja, ich würde auch so richtig irgendwie Angst kriegen in der angesichte Überzahl dieser Feinde. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es denn nicht solche Situationen auch in unserem Leben? Esko hat von Krisen berichtet. Situationen, wo wir nicht wissen, wie das Ende vollendet wird, ja? Ob wir da siegreich rauskommen. In der Regel stehen dann keine 50.000 Krieger um uns herum, ja, und wollen unser Leben. Aber ich glaube trotzdem, dass es Situationen gibt, wo wir wirklich in Krisen stecken und uns vom Gegner bedroht fühlen. Und was sind dann die Dinge, die dir Halt geben in so einer Situation? Ich bin davon überzeugt, dass Gott deinem Leben Halt gibt. Und darum soll es heute gehen. Ich hoffe, ihr könnt das alle lesen. Da steht: Gott gibt deinem Leben Halt. Und auch die Bibel kennt solche Situationen. Und deswegen bitte ich den Esko nochmal nach vorne, der den Psalm 54 vorliest, um den es heute geht.
Von David zum Nachdenken mit Saiteninstrumenten zu begleiten. Dieses Lied stammt aus der Zeit, als die Sifiter zu Saul gekommen waren, um ihn mitzuteilen: David hält sich bei uns versteckt. Gott, mach deinem Namen Ehre und hilf mir. Verschaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, höre mein Gebet, achte auf mein Schreien. Menschen, die ich nicht kenne, fallen über mich her. Sie schrecken vor keiner Gewalt da zurück. Ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, Gott, bist ihnen völlig gleichgültig. Aber ich weiß, Gott ist mein Helfer. Der Herr setzt sich stets für mich ein. Er wird dafür sorgen, dass meine Feinde durch ihre eigene Bosheit zu Fall kommen. Ja, Gott, beseitige sie. Du bist doch treu. Mit frohem Herzen will ich dir Opfer bringen. Ich will dich preisen, Herr, denn du bist gut. Aus jeder Not hast du mich errettet und nur so konnte ich die Feinde besiegen.
Vielen Dank, Esko. Also da kommt noch Besiegen hinter, das hat der Beamer uns vorenthalten. Bevor ich auf den Bibeltext so richtig zu sprechen komme, möchte ich kurz den Background erklären, in dem sich David befindet. Diesen Background kann man auch nachlesen, und zwar in der Bibel, im 1. Samuel-Buch. Wenn du nächste Woche noch nicht so richtig weißt, ja, es sind Ferien, was soll ich lesen? Lies das 1. Samuel-Buch. Das ist der Hammer, was da für Geschichten drin sind. Eigentlich müsste man darüber mal einen Film machen. Das hat mich wirklich begeistert in den Vorbereitungen. Wir befinden uns zu der Zeit, als Saul König von Israel war. Saul ist der König und es gibt einen Propheten, der heißt Samuel. Deswegen heißt das Buch auch 1. Samuel. Doch die Zeit von Saul, die lief so langsam aus. Ja? Man merkte, er hat nicht mehr so den Hintergrund vom den Background von dem ganzen Volk. Er verlor immer so ein bisschen mehr an Ansehen. Und daraufhin befohl Gott Samuel, den David als König zu salben. Ja? Eine richtig heikle Situation. Obwohl der amtierende König noch im Amt ist, wird jetzt David als König gesalbt. Ja? Und David war damals so ein kleiner Superstar. Ja? Der war voll beliebt im Volk. Der hat den Goliath kaputt gemacht, den Riesentypen, auch nachzulesen in der Bibel. Sehr coole Geschichte. Und auf jeden Fall war das Volk jetzt richtig pro David. Ja? Die wollten den als Herrscher. Und was macht man mit einem, der an seinem Stuhl sägt? Der muss weg. Ne? Deswegen hat sich Saul mit seinem Team besprochen und die wollten David umbringen. David flüchtete dann in die Wüste und versteckte sich in dieser Wüste Ziph. Ja? Und da leben ganz tolle Menschen, die Ziphiter. Und die stecken dem Saul, hey Saul, du suchst doch den David. Guck mal bei uns in der Wüste nach, da hinter dem Berg oder so, da liegt der, ne? Da versteckt er sich gerade. Und so zog dann Saul mit den 3000 Kriegsmännern los, um David zu töten und umzingelte David. Und David sitzt jetzt nun voll in der Falle mit seinen Männern, mit den 400 ungefähr. Und dieses Bild erinnerte mich total stark an diese Szene, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ja? Sind das zwar, die Proportionen sind ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen kann man schon denken, so muss das damals abgelaufen sein. Ja? Eingekreist vom Gegner sitzt jetzt David in seinem Versteck. Die Situation müssen wir uns vor Augen halten. Und in der Situation schreibt David diesen Psalm. Richtig krass, finde ich. Also was in so einer Situation, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was man da für Gefühle hat. Aber David nutzt diese Zeit, um Psalmen zu schreiben und unter anderem diesen. Und nach dieser ganzen Einleitung, die ich jetzt gemacht habe und die David jetzt auch macht in den ersten Versen, kannst du mal anschmeißen. Also da schreibt er dann, wie man diesen Vers, die habe ich jetzt nicht abgedruckt, wie man diesen Psalm spielen soll auf Saiteninstrumenten. Leider hatten wir heute Morgen nur einen Bass, sonst hätte ich der Band gesagt, spiel doch mal den Psalm 54. Wäre ich gespannt, was dabei rausgekommen wäre. Nach diesen ganzen Einleitungen beginnt David mit einer ganz besonderen Form der Anbetung. Nämlich der Klage. David klagt Gott sein Leid. Gott, mach deinem Namen Ehre und hilf mir, verschaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, höre mein Gebet, achte auf mein Schreien. Menschen, die ich nicht kenne, fallen über mich her. Sie schrecken vor keiner Gewalttat zurück. Ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, Gott, bist ihnen völlig gleichgültig. David wendet sich in dieser Situation direkt an Gott. Er sucht direkt die Gegenwart Gottes. In Vers 3 steht in anderen Bibelübersetzungen, dass Gott ihn durch seinen Namen retten soll. Ja, da bin ich in der Vorbereitung ein bisschen gestolpert. Ich habe gedacht, was bedeutet das? Soll ich jetzt nur den Namen Gottes aufrufen und wird dann gerettet? Und meine Überzeugung ist, dass wir aufpassen müssen, diesen Vers nicht falsch zu verstehen und eine Art Zauberformel so draus zu machen. Ne? Zu sagen, in Jesu Namen oder in Gottes Namen und alles wird super. Sondern ich glaube, dass David hier meint, dass er das Wesen Gottes anspricht. Ja? Wer ist Gott? Eine höhere Macht, die höher steht als Saul, die höher steht als all seine Mächte, als all seine Feinde, den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott kennt die Situation von David und er weiß auch, dass sich gerade David um sein Leben fürchtet. Ja? Da gibt es Menschen, die gewalttätig sind. In anderen Übersetzungen steht da, die haben Gott hinter sich gestellt, so nach dem Motto, ach komm, ist mir egal, ich gehe nach meinem eigenen Willen. Und mich persönlich hat dieser erste Punkt von David nochmal ganz neu an Klage erinnert. Ich habe mich gefragt, wo klage ich Gott heute noch mein Leid? Also ich persönlich. Wo findet Klage bei uns statt? Gott ehrlich so mein Herz auszuschütten mit allem, was mich da drin bewegt, ja, mit all meinen Gedanken und Gefühlen, fällt mir persönlich echt schwer manchmal, muss ich echt zugestehen. Und eine Situation in meinem Leben, die hat mich echt nochmal so nachträglich daran erinnert. Und zwar war ich auf der Bibelschule und im zweiten Jahr hatten wir so eine Klassenfahrt und dort hatten wir dann so eine Runde, eine Austauschrunde, und da hat ein Mädel berichtet von ihrer Diagnose, die sie vom Arzt bekommen hat. Und das war richtig heftig für uns alle, wo wir gedacht haben, hey, wie kann Gott sowas zulassen? Und dann, wie es in christlichen Kreisen üblich ist, wird natürlich dafür gebetet. Und einer aus dieser Gruppe hat Gott richtig geklagt. Das fand ich so eindrücklich damals. Er hat richtig Gott alles ausgeschüttet, was in seinem Herzen ist. Und hat ganz ehrlich vor Gott gesagt, wie er sich fühlt. Und das fand ich damals so toll und habe gedacht, boah, ich brauche mich vor Gott nicht verstellen. Ja? Ich brauche vor Gott nicht irgendwie den Superchristen darstellen, sondern ich kann vor Gott treten, so wie ich bin, mit meiner Klage, mit den Sachen, die mich bedrücken. Und auch David ist hier schonungslos ehrlich. Er bittet Gott, seine Feinde zu vernichten. Ja? Er soll das Böse, was sie im Schilde führen, auf sie zurücklenken. Ja? Er lässt einfach das raus, was er gerade in dieser Situation fühlt. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Übung für unser Gebetsleben, finde ich. Wenn man einfach mal so eine Klage formuliert, dann geht es mir oft so, sieht die Welt danach schon mal wieder ganz anders aus. Ja? Ich bin so ein Typ, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich irgendwie mit irgendwem darüber sprechen. Ja? Also ich brauche gar keinen Rat, aber ich brauche mal erstmal einen, der mir zuhört. Ja? Der einfach mal einen Kopf nickt und wo ich so das Gefühl habe, alles klar, ich habe das jetzt erstmal jemandem gesagt. Und so ist das bei Klagen, glaube ich, auch. Und wenn wir den Psalm weiterlesen, dann sehen wir, was aus der Klage von David passiert. David schöpft Vertrauen. Aber ich weiß, Gott ist mein Helfer. Der Herr setzt sich stets für mich ein. Er wird dafür sorgen, dass meine Feinde durch ihre eigene Bosheit zu Fall kommen. Ja, Gott, beseitige sie. Du bist doch treu. In dem Clip, den wir zu Anfang gesehen haben, ritt Aragorn, also dieser Anführer, auf das gute Heer zu, ja, und hat so eine richtig imposante Rede gehalten. Ja, hat die nochmal richtig angefeuert, hat gesagt, ey, wir machen die fertig, wir sind zwar nur 500, das sind 50.000, aber wir kriegen das hin. Ja? Und in dieser Hoffnungslosigkeit, dieser Situation, da keimt auf einmal ein Funken Hoffnung auf. Ja? Und ich persönlich kenne dieses Verhalten nur zu gut. Ja? Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, dann rattert das bei mir direkt los. Ne? Wie kann ich das Problem helfen, beheben? Wen kann ich anrufen? Wen kann ich irgendwie vernetzen? Was kann ich tun, damit das Problem nicht so schlimm wird? Und wie auch immer. Und ich überlege, mache und tue, bis ich dann irgendwann an den Punkt komme und merke, es wird ja vielleicht auch nicht schaden, mal mit dem Problem zu Gott zu kommen. Ne? Und so verstricke ich mich total in Aktionismus zum Teil, ohne mit meinem Problem direkt zu Gott zu kommen. Was eigentlich der erste Schritt wäre. Ja? Und vielleicht kennst du sowas auch. Und wir lesen hier, dass David das anders macht. Und das finde ich total cool. Ja? Er hat so seinen Fokus auf dem Problem und schüttet das erstmal Gott aus. Sagt hier, Gott, das ist mein Problem. Die wollen mich töten. Hilf mir dabei. Ja? Und dann ändert David seinen Fokus. Weg von dem Problem hin zu Gott. Und ich glaube, das ist eine Sache, da kann man richtig viel draus lernen. Er vertraut Gott, dass er ihm helfen wird, obwohl er nicht weiß, wie das Ganze jetzt ausgeht. Er weiß nicht, ob seine Feinde ihn töten werden oder nicht. Aber eins weiß David: Gott ist gerecht. Und er wird seine Feinde zur Rechenschaft ziehen. Selbst wenn sie jetzt sein irdisches Leben nehmen würden, seine Seele können sie ihm nicht nehmen. Was sind die Dinge, denen du vertraust? Woraus schöpfst du Kraft in Krisen? Suchst du Gott in deinen Problemen oder verlässt du dich auf deine eigene Stärke? Ich glaube, wir können hier von David viel lernen an dieser Stelle. Er setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott und sucht bei ihm Hilfe. Wie würde sich unser Verhalten und unsere Einstellung ändern, wenn wir in Schwierigkeiten mit unserem Problem direkt zu Gott kommen? Habe ich mich gefragt. Klar, die Situation bleibt erstmal dieselbe. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. David weiß ganz genau, alles klar, die sind jetzt nicht auf einmal verschwunden, sondern die stehen alle noch um mich herum. Aber seine innere Einstellung ändert sich. Er ist nicht am Verzweifeln und dreht völlig durch, sondern er bekommt Gewissheit und Vertrauen in Gott. Und ich weiß, das lässt sich einfach sagen von hier vorne. Und ich bin selber schon durch Krisen gegangen und merke, dass das wirklich ein Prozess ist. Aber wie David diesen Psalm hier schreibt und in wie er seinen Blick auf Gott richtet in der Krise, das ist wirklich bewundernswert. David schöpft aus seinem Vertrauen zu Gott so viel Kraft, dass er Gott schließlich mit Lobpreis begegnet. Mit frohem Herzen will ich dir Opfer bringen. Ich will dich preisen, Herr, denn du bist gut. Aus jeder Not hast du mich errettet. Nur so konnte ich die Feinde besiegen. Davids Hoffnung ist Jahwe, der Gott der Götter, der ewig Seiende, der ohne Anfang und ohne Ende, der Gott Israel aus der Gefangenschaft befreit hat und der Schöpfer des Himmels und der Erde. Auf den Gott vertraut David. David bringt Gott jetzt ein Opfer. In anderen Übersetzungen steht hier ein freiwilliges Opfer. Nicht, weil er es muss, nicht, weil irgendwie eine Liturgie das vorschreibt, sondern weil er Gott anbeten möchte. Freiwillig. Was für ein starkes Zeugnis in dieser Situation, oder? Umzingelt von Feinden schafft es David, Gott anzubeten. Mich beeindruckt das total, wenn ich ehrlich bin. Und diese Art und Weise, wie David hier betet, lässt darauf fast schließen, dass Gott ihn schon gerettet hat. Ja? In so einer Zuversicht betet David in dieser Situation. Er weiß, dass Gott ihn retten wird, obwohl er nicht weiß, wie es ausgeht. Mich hat diese Stelle in der Vorbereitung wirklich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe überlegt, wie bete ich eigentlich? Ja? Glaube ich an Gottes Eingreifen, wenn ich ihn für bestimmte Anliegen bete? Vertraue ich auf die Allmacht Gottes, dass er in schwierigen Situationen auch wirklich eingreift? Ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Wir planen einen Bau, der kostet richtig viel Geld, ja? Und wir beten regelmäßig im Gottesdienst dafür. Vertraue ich, dass Gott das Geld irgendwie zusammenkriegt und wir diesen Bau wirklich bauen können, ihm zur Ehre? Oder denke ich insgeheim, wir können zwar dafür beten, aber ob das wirklich klappt, ich glaube es eher nicht. Ja. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich euch gern vorlesen möchte. In einer kleinen sizilianischen Gemeinde herrsche seit Wochen große Trockenheit. So schickte die Gemeinde eine Abordnung zum Pfarrer. Der sollte ihn bitten, Bittgebete zum Himmel zu senden, um die Ernte zu retten. Der Pfarrer rief, O ihr Ungläubigen, da macht ihr euch den langen Weg auf zur Kirche, damit ich Gott um Regen bitte, aber keiner von euch hat einen Regenschirm für die Heimreise dabei. Und das trifft doch irgendwie auf den Punkt, oder? Rechne ich damit, dass Gott meine Gebete erhört? Nehme ich meinen Regenschirm mit, weil ich weiß, dass ich auf dem Rückweg nass werde? Oder sage ich, komm, lass mal dafür beten, das ist gut, aber wahrscheinlich klappt es eh nicht. Für mich persönlich bedeutet das immer wieder eine neue Aufrichtung auf die Allmacht Gottes und mir bewusst zu werden, wer Gott eigentlich ist. Zu wem bete ich da eigentlich gerade? Ja? Doch wie so viele andere Dinge müssen wir aufpassen, dass wir da jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, ich muss nur mein Gebet so offensiv wie möglich formulieren und dann wird Gott das schon einhalten. Ja? Gott ist kein Wunschautomat und Gott ist souverän. Und wir können ihm nicht befehlen, Regen zu schenken. Ja? Aber ich glaube, dass Gott unsere Herzenshaltung sieht und sieht, wie wir unser Gebet vor ihn tragen. Und das ist das Wichtige in dieser Situation. Ich fasse meine drei Punkte hier nochmal kurz zusammen. Da war der erste Punkt Klage. David klagt Gott sein Leid. Damit nimmt er kein Blatt vor den Mund, sondern er wünscht sogar, dass seine Feinde den Tod erleben. Ja? Auch wir dürfen Gott unser Leid klagen. Dabei dürfen wir ehrlich sagen, was wir meinen und wie wir empfinden. Wir brauchen keine tollen Worte finden, wir müssen nichts auswendig lernen, sondern wir können so treten vor Gott, wie wir sind. Dieser zweite Punkt, den wir uns heute angeguckt haben, ist das Vertrauen. David vertraut Gott, dass er die Situation in seinen Händen hält. Er vertraut darauf, dass Gott seine Seele schützt und seine Feinde eine gerechte Strafe erhalten. Worauf vertraust du? Deinem Kontostand? Deinem Können? Du brauchst nicht die Welt retten oder probieren, alles Mögliche zu regeln, sondern Gott steht dir bei. Wie würde sich dein Fokus in so einer Krise ändern, wenn du vertraust, dass Gott mit dadurch geht? Und der letzte Punkt, Lobpreis. In der Krise begegnet David Gott mit Lobpreis. Er opfert freiwillig und dankt Gott für seine Rettung. Dieses Gebet steckt voller Zuversicht und voller Vertrauen. Wie betest du für Dinge? Erwartest du Gottes Eingreifen oder traust du es ihm nicht zu? Mich persönlich hat die Geschichte rund um David und dem Psalm 54 tief bewegt. Diese drei Punkte zu sehen, die David hier durchläuft bei diesem Psalm, das ist einfach absolut vorbildlich, wie David hier handelt. Und es gibt mir neuen Mut, in meinem Alltag auch Gott zu suchen. Und ich möchte dich ermutigen, eine kleine Ermutigung machen. Jeder hat vielleicht ein Smartphone oder die meisten zumindest. Mach dir ein Bild hiervon, von dieser wundervollen Flipchart. Ja? Und nimm das mit in deinen Alltag. Lies Psalm 54 und überlege, hey, wie klage ich vor Gott, vertraue ich Gott und wie begegne ich ihm im Lobpreis? Und ich glaube, dann können wir Gott nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise erleben. Vertraue auf Gott und klage ihm ehrlich dein Leid. Er ist bei dir. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.